Der Ölpreis steigt wieder deutlich über die Marke von 90 US-Dollar. Das befeuert Inflationsängste und dementsprechend steigen dann auch die Renditen auf Staatsanleihen weltweit, nicht mehr nur auf US-Staatsanleihen. Die Medien sprechen schon von einem globalen Bond-Sell-Off und als wäre das alles noch nicht genug, kommen dann auch noch die Wirtschaftsdaten herein. In der Eurozone die Inflation jetzt auf 3,3% wieder gestiegen, nach nur 2,9% im Juli. Und eigentlich eine positive Nachricht, die aber im aktuellen Marktumfeld eher negativ aufgefasst wird. Europas Industrie meldet sich zurück, insbesondere die deutsche Industrie meldet sich zurück und zeigt das stärkste Wachstum seit mehr als 4 Jahren. Problem ist halt nur, normalerweise wäre das eine gute Nachricht. Im aktuellen Marktumfeld befeuert es aber noch die Zinssorgen und dementsprechend, wie gesagt, stehen dann die Aktienmärkte heute unter Abgabedruck. Der DAX verliert zur Stunde mehr als 1%, die US-Index-Futures deutlich im Minus, verlieren über 300 Punkte und da darf man gespannt sein, wie der Markt das heute wegstecken wird. Ja, die Kernfrage lautet also derzeit, bekommen wir jetzt zwar wieder mehr Wachstum, aber damit eben auch mehr Inflation und in der Folge höhere Zinsen und wie wird sich das Ganze dann weiter zeigen, wie wird das an den Märkten weiter gespielt werden. Dazu haben wir natürlich auch noch weitere Einzelnachrichten, zum Beispiel von Air Liquide. Da soll Elliott Management, der Hedgefonds von Paul E. Singer, eine Position aufgebaut haben und hier darauf drängen, dass das Unternehmen effizienter wird, ähnlich wie das bei Linde ja schon der Fall ist, die ja in direkter Konkurrenz sind. Ein aktivistischer Investor also, der hier Druck bei Air Liquide macht. Dann haben wir Reckitt Benckiser hießen sie früher, jetzt treten sie offiziell nur noch unter dem Markennamen Reckitt auf, mit einem Gerichtserfolg in den USA und dann natürlich auch noch neue Nachrichten von Nvidia, die einige Milliarden in MediaTek investieren. Und last but not least kommt dann zum Ende des Videos natürlich auch noch die Community-Ecke, zum einen mit einer Analyse der Aktie von Alibaba, beziehungsweise ist ja ein ADR, und natürlich 3 neuen Aktien und ihr könnt euch dann aussuchen, über welche ich im nächsten Video dann eine größere Analyse anfertigen werde. Ja, das Hauptthema aber heute ist zum einen natürlich neue Eskalationen im Irankrieg, die den Ölpreis nach oben drücken, US-Angriffe auf Ziele im Irak, Farak Island, das war vielleicht ein freudscher Versprecher, Farak Island an der Straße von Hormuz. Der Iran reagiert natürlich mit Gegenangriffen auf US-Stützpunkte, hauptsächlich in Jordanien, die allerdings bisher abgefangen werden konnten. Und das Ganze, diese erneute Eskalation, die schürt natürlich erneute Sorgen um die Ölversorgung weltweit. Und dementsprechend ist die Straße von Hormuz weiter ein zentraler Risikopunkt, was die globale Energieversorgung angeht. Ja, Brent Nordseeöl steigt daraufhin heute deutlich über die Marke von 90 Dollar, so im Bereich 91, 92 Dollar. WTI, das leichte US-Öl, bei etwa 86 bis 87 Dollar, leicht darunter. Aber zuletzt die Ölpreise deutlich gestiegen, alleine seit Monatsanfang August. Der Brent-Preis um 15% nach oben gegangen und dementsprechend ja, wird natürlich das Tanken derzeit auch nicht günstiger, auch hier für uns in Europa bzw. in Deutschland. Der europäische Gaspreis steigt zudem auf ein neues 3,5-Jahreshoch, also 3,5-Jahreshoch. Warum? Es gibt Probleme mit Lieferungen durch Katar, eben auch aufgrund dieses Konflikts da unten in dieser Nahostregion. Und aktuell haben wir dann auch noch ein Problem an den Märkten, denn die Terminkurve beim Gaspreis, die ist derzeit in einer sogenannten Backwardation-Situation. Das heißt, der aktuelle Spotpreis ist höher als die Futurespreise, als die Preise in der Zukunft. Und das ist natürlich dann insofern ein Problem, weil es sich dann nicht unbedingt rechnet, jetzt Öl oder Gas in dem Fall zu kaufen, wenn man ja erwartet, dass es in Zukunft wieder günstiger werden könnte. Und man müsste es aber jetzt tun, um eben Gas für den Winter einzuspeichern. Also wer das jetzt nicht tut, der zockt dann quasi auch darauf, dass die aktuelle Situation am Ende sich tatsächlich in Wohlgefallen auflöst. Ja, damit haben wir jetzt hier natürlich eine Story, die größer ist als der Ölpreis alleine. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, diesen globalen Bond-Sell-Off und der wurde natürlich zuletzt auch noch angefeuert durch Kevin Warsh, den neuen US-Notenbankchef, der sich ja in Jackson Hole betont hawkisch gegeben hat, der ein Bild der US-Wirtschaft gezeigt hat, dass sie eigentlich trotz Gegenwind sehr, sehr stark dasteht, dass der Arbeitsmarkt auch keine Probleme mache, obwohl wir hier eigentlich schon eine Disruption mindestens durch künstliche Intelligenz zuletzt erkannt haben. Und wenn man sich mal anschaut, die Entwicklung der Renditen, da haben wir die 10-jährigen US-Staatsanleihen mittlerweile bei 4,8% knapp. Der höchste Stand seit Januar 2025. Aber es ist eben mittlerweile nicht nur der US-Markt, der hier in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern auch die deutschen Anleihen, 10-jährige Deutsche Staatsanleihen rentieren mittlerweile mit 3,34%, der höchste Stand seit 2011. Und wenn man einen Blick nach Japan wirft, und das ist definitiv auch eine Sache, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte, dann sieht man die 10-Jährigen dort kurz heute in der Nacht bei 3%. Und warum ist Japan in diesem Fall so wichtig? Ja, weil es eben diesen Carry-Trade gibt. Das heißt, man hat sich bisher in Japan günstig verschuldet und hat dann dieses Geld genommen und überwiegend dann woanders, hauptsächlich in den USA investiert. Und jetzt die 10-jährigen japanischen Staatsanleihen erstmals mit einem Renditesprung auf 3%, erstmals seit 1996, also da muss man schon sehr, sehr lange zurückgehen. Da war ich, glaube ich, noch in der Schule oder habe gerade so meinen Führerschein gemacht. Und dementsprechend, wie gesagt, sollte man Japan hier definitiv nicht aus den Augen verlieren. Man könnte das jetzt weiter durchgehen. Auf französische Staatsanleihen steigen die Renditen. In UK jetzt der Sprung der 10-Jährigen über die Marke von 5,2%, was auch der höchste Stand seit dem Jahr 2008 ist. Und wie gesagt, die hawkische Jackson Hole-Rede von Kevin Warsh, die tut hier ein Übriges. Dazu jetzt eben diese neuen Inflationssorgen und alles in allem muss man dann tatsächlich jetzt so ein bisschen sagen, der September ist ja als ein eher schlechter Börsenmonat bekannt und wenn man die aktuelle Gemengelage an den Märkten sich ansieht, dann könnte er dieses Jahr vielleicht auch wieder schlecht werden. Ja, aber damit genug zu diesen Makrothemen und kommen wir jetzt erstmal zurück zu Europa, also den Makrothemen, was die Anleihen angeht und kommen zurück zu Europa. Da sehen wir, wie gesagt, jetzt eine Wiederbelebung der Industrie, insbesondere in Deutschland. Auf der anderen Seite insbesondere Spanien, aber die haben ja auch so ein sozialistisches Experiment am Laufen, nach wie vor schwach. In Deutschland der Output der Industrie steigt deutlich auf den höchsten Stand seit Mai 2022. Das war kurz oder mitten in der Corona-Pandemie noch. Und die neuen Aufträge mit dem stärksten Anstieg seit dem Jahr 2022, da wird sich wahrscheinlich die Merz-Regierung, obwohl die nicht viel dafür kann, weil sie bisher nicht allzu viel dafür getan hat, in Kürze dafür feiern lassen. Aber ob dann die Stimmung in Deutschland wirklich besser wird, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass es zumindest kurzfristig eine Wiederbelebung gibt. Allerdings muss man auch sagen, das wird stark unter anderem von den Verteidigungsausgaben getrieben. Und das ist meines Erachtens nicht unbedingt nachhaltig. Dann haben wir natürlich aber auch in Deutschland bzw. in Europa den KI-Infrastruktur-Auf- und Ausbau. Und Unternehmen bauen wieder mehr Lagerbestände auf, was prinzipiell ein positives Zeichen ist. Denn das bedeutet eben, dass man in Zukunft wieder eine etwas bessere Wirtschaft, einen besseren Konsum erwartet. Ja, aber das Problem an der Sache ist, die Daten, die eigentlich positiv sind, wie eben die europäischen Industriedaten, die fallen jetzt in ein Marktumfeld, wo man Inflationsängste schon hat. Und wenn natürlich dann die Wirtschaft besser läuft, dann steigen diese Inflationsängste noch. Und demnach erwartet man dann jetzt auch mit ziemlicher Sicherheit eine 25 Basispunkte Zinserhöhung der EZB in der nächsten Woche auf dann 2,5%. Wobei man sagen muss, insgesamt ist das natürlich immer noch ein recht niedriger Stand. Ja, wie gesagt, das ist die aktuelle Situation an den Märkten und das sicherlich lastet auch auf den Märkten, gerade auch jetzt heute und wir sehen das dann auch in den Index-Futures, aber auch live im DAX und so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es aber einige Einzelaktien-Stories, die sehr interessant sind und ich hatte es eben schon angesprochen, aufgrund der steigenden Ölpreise profitieren natürlich die Ölwerte in Amerika, beispielsweise eine ExxonMobil, aber ganz besonders auch eine Chevron, zumal die Amerikaner jetzt auch wieder enger mit Venezuela zusammenarbeiten und Chevron hat da schon immer ja, gute Geschäfte gemacht, ist dann zwischenzeitlich natürlich unter der sozialistischen Regierung so ein bisschen aus dem Land gedrängt worden, aber jetzt könnte man vielleicht davor stehen, wieder komplett zurückzukehren. In Europa sind es natürlich dann Werte wie die Total Energies aus Frankreich oder die OMV aus Österreich oder eben auch Shell, britisch-niederländisch, die von steigenden Ölpreisen dann profitieren. Wir hatten zuletzt ja auch diese 13F-Filings und da hat Peter Thiel mit Thiel Makro auch seine Positionierung ja bekannt geben müssen. Er hat ja da über 400 Millionen US-Dollar investiert und zwei seiner größten Positionen waren Vista Energy und Vistra. Da muss man also aufpassen, dass man die nicht verwechselt. Die sind schon sehr ähnlich vom Namen her. Und Vista Energy ist ein Unternehmen, das seine Geschäfte hauptsächlich in Argentinien, also sein operatives Geschäft hauptsächlich in Argentinien hat, aber seinen Hauptsitz in Mexiko, also so ein bisschen lateinamerikanisch-südamerikanisches Unternehmen. Und das natürlich sehr stark von einem hohen Ölpreis profitieren wird, weil man hier eben recht niedrige Förderkosten noch hat und dementsprechend jeder Ölpreisanstieg sich hier direkt quasi auf den Gewinn durchschlägt. Also das war schon mal eine sehr interessante Spekulation von Peter Thiel. Übrigens die größte Position in seinem Portfolio trotzdem Amazon. Und auf der weitergesehen, die Vistra, das ist ein Unternehmen, das weniger im Bereich Öl unterwegs ist, aber dafür im Bereich Strom. Und die Stromnachfrage, die wird natürlich durch den KI-Infrastrukturausbau und Aufbau auch weiter anziehen. Insofern, wie gesagt, hat er hier durchaus eine interessante Positionierung mit Vista Energy, einem Ölkonzern, wenn man so will, und Vistra, einem Unternehmen, das vom Thema Strom profitiert. Dazu dann Amazon als großer Betreiber von KI-Infrastruktur und was man an dieser Stelle vielleicht auch nicht vergessen sollte, er hat auch eine größere Position in American Electric Power, eine Aktie, die wir vor 2 oder 3 Monaten im Total Return Börsenbrief vorgestellt hatten. Und hier ist das Thema die Stromautobahnen und gerade American Electric Power ist hier ein Paradebeispiel dafür. Also insofern interessante Positionierung. Aktuell profitiert Peter Thiel definitiv von den gestiegenen Ölpreisen. Auch ein Warren Buffett mit Occidental Petroleum, auch wenn Buffett selber jetzt nicht mehr aktiv ist, dürfte davon profitieren und dementsprechend haben da die Großen wahrscheinlich mal wieder richtig gelegen und mal schauen, wie es hier noch weitergeht. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt aber natürlich auch Aktien, die unter hohen Ölpreisen leiden. Das sind natürlich die Airlines, deren Treibstoffkosten dann nach oben gehen, dann die Chemiebranche, die oftmals natürlich Öl als Basisgrundstoff hat und der Logistikbereich, weil natürlich auch hier LKWs und so weiter mit Diesel und so weiter angetrieben werden müssen. Und da ist ein steigender Ölpreis natürlich tendenziell negativ und eben ja auch gerade ein Grund, warum die Inflation angefeuert wird. Ja, heute 2 starke Kursbewegungen am europäischen Markt. Zum einen bei Air Liquide, die Aktie steigt mehr als 4%. Grund hierfür, ich hatte es anfangs schon angedeutet, sind Berichte, dass Elliott Investment Management eine Beteiligung aufgebaut hat. Elliott Investment Management ist der Hedgefonds unter der Leitung von Paul E. Singer und als aktivistischer Investor bekannt. Und er soll hier darauf drängen, dass das Management in Zukunft effizienter arbeitet, auf höhere Margen abzielt, eine höhere Kapitaldisziplin an den Tag legt, was gerade bei französischen Unternehmen ja oftmals auch so ein bisschen ein Problem ist. Und vor diesem Hintergrund ja, dieser Einstieg durchaus positiv zu bewerten. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Weltmarkt, der wird in erster Linie von 3 Unternehmen dominiert. Das ist zum einen natürlich Air Liquide, das ist natürlich vor allen Dingen auch die ehemals deutsche Linde und es ist die amerikanische Air Products und alle 3 bilden so eine Art Oligopol und Linde war hier in der Vergangenheit die ja wahrscheinlich sogar beste Aktie und dürfte es vielleicht auch bleiben, aber vielleicht kann Air Liquide jetzt aufholen, wenn eben Paul Singer da Druck macht. Ja, auf jeden Fall ist das eine spannende Story. Die Aktie heute mit einem deutlichen Plus und am 5. Oktober, also in nicht allzu ferner Zukunft, ist ein Kapitalmarkttag bei Air Liquide angesetzt und da darf man auch gespannt sein, wie sich das Management unter anderem zum Einstieg von Paul E. Singer und Elliott Investment Management äußern wird. Ja, und dann haben wir Reckitt, die ehemalige Reckitt Benckiser, beziehungsweise das Unternehmen heißt noch Reckitt Benckiser Group, aber sie treten unter dem Markennamen Reckitt hauptsächlich auf und diese Aktie gewinnt heute früh in der Spitze etwas mehr als 5%. Grund hierfür ist ein Sieg vor Gericht in den USA. Da gab es einen Rechtsstreit um Produkte für Frühgeborene und da soll Reckitt eben ja, Produkte verkauft haben, die gesundheitsschädlich waren. Das US-Gericht hat diese Klage abgewiesen, hat dies zurückgewiesen. Dadurch reduziert sich natürlich das Haftungsrisiko, auch wenn es da vielleicht nochmal in die Berufung gehen kann. Und dementsprechend feiern die Anleger hier diese Aktie und sie steigt heute um etwa 5%. Gestern gab es auf der anderen Seite aber gerade im kalifornischen Energiesektor, beispielsweise PG&E, deutliche Kursverluste. Hier war es genau das Gegenteil, denn nach den Waldbränden, die wir hier zuletzt öfter gesehen haben, ja, gibt es jetzt hier neue Gesetzentwürfe und die lassen solche ja, Versorgungsunternehmen, wie es eben PG&E und andere sind, nicht mehr so leicht aus der Haftung, wie das in der Vergangenheit war. Deswegen hier größere Kursrückgänge und insofern ganz interessant, wie gesagt, dass wir bei Reckitt jetzt das Gegenteil sehen. Hier ein Verfahren um eine potenzielle Haftung, das zurückgewiesen wurde und die Aktie daraufhin deutlich im Plus. Ja, damit möchte ich an dieser Stelle, bevor ich jetzt zu den Kryptos komme, auch nochmal kurz auf den Sponsor des Videos und auch des Kanals und auch des Podcasts hinweisen, nämlich Just Trade. Wie gesagt, bei Just Trade könnt ihr euch ein Konto anlegen, könnt dann günstig Aktien und auch Kryptowährungen handeln und wer dort als neuer Kunde sich registriert, der kann auch einen Monat kostenlos meinen Technologieaktien- und Krypto-Trading-Service kurz TAG bei Stocks3 einmal ausprobieren und wenn euch das gefällt, bleibt ihr an Bord und wenn nicht, ja, dann verlasst ihr ihn einfach wieder. So einfach ist das Ganze. Ja, und damit komme ich dann jetzt zu den Kryptos und da muss man sagen, die zeigen sich zuletzt extrem stabil, was durchaus interessant ist, denn in dem aktuellen Marktumfeld, wo die Renditen ja steigen, die Zinsen steigen. Das ist ja eigentlich tendenziell negativ für spekulative Assets wie den Bitcoin, wie Ethereum und andere. Und warum geraten die nicht stärker unter Druck? Ja, es ist ganz einfach das Thema, die Schuldentragfähigkeit der USA und hier auch das Vertrauen der Anleger in diese Schuldentragfähigkeit. Das hat nämlich zuletzt deutlich gelitten aufgrund dieser Rekordstaatsverschuldung von mittlerweile mehr als 40 Billionen, aktuell schon mehr als 1 Billion jedes Jahr an Zinszahlungen. Und jetzt steigen die Renditen, das heißt, das kann bald auch in Richtung 2 oder vielleicht 2,5 Billionen, was die Zinsen angeht, steigen. Und damit wird die Schuldentragfähigkeit natürlich immer mehr in Frage gestellt. Und wenn man sich retten möchte, dann braucht man natürlich Sachwerte. Und das sind natürlich in erster Linie Gold, Silber, also Edelmetalle, wenngleich Silber ja auch Industriemetall ist, und eben Bitcoin, aber auch vielleicht Ethereum. Aber was man sagen muss, in der Vergangenheit war es so, beispielsweise bei sozialistischen Regimen wie in Venezuela unter Maduro, wenn es dort hohe Inflation gab, und die gab es ja zweifellos, da sind auch die Aktienmärkte gut gelaufen. Ähnliches beispielsweise ja auch in Erdogans Türkei vor ein paar Monaten oder mittlerweile 2, 3 Jahren schon. Und dementsprechend, wie gesagt, mit Sachwerten kann man sich davor schützen und das haben Anleger verstanden. Also insofern ist das vielleicht kurzfristig negativ für die Märkte, kann aber mittellangfristig dann positiv wirken und würde man jetzt bei solchen Dips eben wieder die Chance bekommen, hier in den Markt einzusteigen. Ja, und eine Aktie, die ich da ja schon immer hier auf meiner Favoritenliste habe, nach Amazon meine Nummer 2 unter den Big Techs, die Aktie von Nvidia, zuletzt mit hervorragenden Quartalszahlen. Ich hatte ja darüber insbesondere in meinem Podcast berichtet, aber jetzt gab es die Meldung, Nvidia investiert 3,5 Milliarden US-Dollar in Wandelanleihen von MediaTek. Wandelanleihen, das heißt, das sind erstmal Anleihen, das heißt, man stellt MediaTek Geld zur Verfügung quasi als Gläubiger, aber man kann diese dann später auch in Aktien wandeln und das ist dann natürlich sehr interessant. Allerdings muss dann die Performance der MediaTek-Aktie entsprechend stimmen. Heute zumindest hat sie das getan. In Taiwan springt die Aktie um 10% nach oben. Das ist doch das Tageslimit. Das heißt, da wurde dann der Handel ausgesetzt. Und MediaTek hat sich im Gegenzug, weil Nvidia hier diese 3,5 Milliarden zur Verfügung stellt, dazu verpflichtet, Nvidias NVLink Fusion für seine Custom AI-Chips zu verwenden. Und das ist natürlich ein strategisch wichtiger Zug, denn insbesondere die Hyperscaler, die wollen sich zuletzt immer stärker diversifizieren, wollen zunehmend eigene Custom-Chips, XPUs dann hier in ihren Datencentern, in ihren Rechenzentren einsetzen. Und das ist natürlich ein Problem für Nvidia, denn es könnte den GPUs von Nvidia, mit denen die massiv Geld verdienen, Konkurrenz machen. Nvidia hat jetzt darauf eine Antwort gefunden, wenn schon die Chips vielleicht nicht mehr alle von Nvidia stammen, dann soll wenigstens das Thema Connectivity von Nvidia bearbeitet werden und die Rack-Architektur und die komplette weitere Infrastruktur über eben Nvidias Ökosystem laufen. Und deswegen hier diese Zusammenarbeit mit MediaTek und dass sich MediaTek eben verpflichtet hat, NVLink Fusion zu verwenden, sehr, sehr positiv, insbesondere für Nvidia. Auf der anderen Seite, dieses Investment führt natürlich auch schon wieder zu teilweise Kritik, weil man sagt, okay, Nvidia, die stellen vielen Unternehmen Geld zur Verfügung. Das ist dann so eine Art Kreislauf, den man da schafft. Man stellt quasi seinen potenziellen Kunden Geld zur Verfügung, damit die bei ihnen einkaufen können und dass so die Zahlen weiter gut bleiben. Das ist natürlich ein Kritikpunkt, den man durchaus haben kann, den man auch ernst nehmen sollte, aber den ich derzeit noch wegwischen würde. Insbesondere das US-Anlegermagazin Barron's hat gestern auch berichtet, dass Anleger den KI- bzw. AI-Infrastrukturauf- und Ausbau noch immer unterschätzen. Der sollte noch deutlich weitergehen und bis 2030 etwa 25% der gesamten US-Wirtschaft ausmachen. Und erst dann wäre eine Blase vollständig aufgepumpt und man könnte mit dem Platzen rechnen. Ja, schauen wir mal, ob das so kommt. Auf jeden Fall das deutlich positiv. Und wie gesagt, man muss auch ganz klar sagen, wir haben damals auch den Siegeszug des Internet gesehen. Auch damals, es gab ja das Platzen der Dotcom-Bubble dann irgendwann. Aber trotzdem ging der Auf- und Ausbau der Infrastruktur eben weiter. Seinerzeit im Jahr 2000 war noch an sowas wie Netflix nicht zu denken. AOL war mit seiner Time Warner Fusion wahrscheinlich zu früh dran, aber später ist das dann doch am Markt eben so gekommen und Netflix hat dann mit dem Streaming natürlich ein Geschäftsmodell gefunden, was bis heute sehr, sehr gut trägt und von daher, wie gesagt, mal schauen, wie das hier in dem Bereich weitergeht. Auf jeden Fall Störungen an den Finanzmärkten, insbesondere an den Anleihemärkten, dürften den KI- oder AI-Infrastruktur Auf- und Ausbau vielleicht kurzfristig mal ausbremsen, aber nicht generell verhindern. Ja, und damit komme ich zum Schluss, wie immer noch zur Community-Ecke. Die Abstimmung hat diesmal ganz klar die Aktie von Alibaba gewonnen. Es gab insgesamt insgesamt 19 Stimmen für Alibaba. Dann gab es noch unter meinem Posting von gestern, wo ich darauf hingewiesen habe, dass das Video gestern leider nicht kommen konnte, weil der Upload nicht funktioniert hat. Da sind noch welche dazugekommen bei Heidelberg Materials und LVMH ist es dabei geblieben. Die hatten gestern schon 12 Stimmen, also Heidelberg und auch heute und LVMH ebenfalls gestern schon 8 Stimmen und auch heute. Das heißt, diejenigen, die das noch genutzt haben, hier nachzulegen, das waren auch Alibaba-Fans. Ja, und damit komme ich dann jetzt auch zur Aktie von Alibaba, beziehungsweise in den USA ist das ja ein ADR. Und hier muss man sagen, die Aktie bzw. der ADR in den USA zuletzt deutlich unter Druck geraten. Hintergrund war hier natürlich auch nochmal eine Kapitalerhöhung um 10,2 Milliarden US-Dollar, um hier weiter den KI- oder AI-Infrastrukturauf- und Ausbau vorantreiben zu können. Und generell muss man sagen, man hat zuletzt bei Alibaba gesehen, dass man durchaus ein beeindruckendes Wachstum hat, was die Umsatzseite, was die Topline angeht, dass man aber beim Gewinn natürlich einen kompletten Einbruch hat und auch bei den Cashflows. Und das liegt eben daran, dass man auch hier massiv in KI-Infrastruktur investiert hat und weiter investieren muss. Deswegen hat man sich ja jetzt auch nochmal diese frischen 10 Milliarden US-Dollar da besorgt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das Unternehmen war auch vorher schon ja, finanziell sehr solide aufgestellt. Man hatte hier eine Kapitalbasis von knapp 475 Milliarden chinesischen Renminbi Yuan. Das sind ungefähr 70 Milliarden US-Dollar. Jetzt kommen nochmal die 10,2 Milliarden US-Dollar obendrauf. Also das heißt, man ist hier durchaus gerüstet, um eben hier weiter im Konzert der Großen mitspielen zu können. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn man muss natürlich hier mit den Großen auch weiter mithalten. Und zuletzt, wie gesagt, die Entwicklung zeigt, dass das Wachstum durchaus da ist, gerade im KI-Bereich, im AI-Bereich, da sieht es sehr, sehr gut aus. Da hat man dreistellige Wachstumsraten, also von 100% und mehr. Aber eben das Ganze kostet eben sehr, sehr viel Geld durch die Investitionen. Und deswegen ist die Aktie bzw. der ADR auch deutlich zurückgekommen. Das hat man auch bei anderen chinesischen Titeln gesehen. Beispielsweise eine Baidu, für mich nach wie vor das günstigste KI- oder AI-Unternehmen der Welt. Oder auch eine Tencent, die zuletzt ein bisschen gelitten haben. Aber Hintergrund ist hier natürlich nicht nur der KI-Infrastrukturauf- und Ausbau, sondern auch das Thema China an sich. Denn die chinesische Regierung hat zuletzt oftmals gegen ihre Konzerne, insbesondere die Tech-Konzerne, geschossen. Gerade Jack Ma, der Gründer von Alibaba, der hat sich ja da so ein bisschen mit der kommunistischen Regierung angelegt und wurde dann ganz klar in seine Schranken gewiesen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, was sehr positiv ist, das Management, der CEO von Alibaba, hat zuletzt Aktien seines Unternehmens gekauft und auch der Mitgründer, Joe Tsai, Mitgründer von Jack Ma bei Alibaba, der mittlerweile in den USA lebt und dem die Brooklyn Nets, wer sich für Basketball interessiert, wird das Team kennen, dem die gehören, der hat ebenfalls Aktien von Alibaba zuletzt gekauft und das, wie gesagt, ist durchaus ein positives Zeichen. Insgesamt muss man sagen, Alibaba wird weiter investieren müssen und wird das eben dann auch jetzt stemmen können, kurzfristig dürfte das nach wie vor auf den Gewinn, auf die Cashflows lasten und dementsprechend sollte die Aktie bzw. der ADR nicht kurzfristig durch die Decke gehen, aber eine Stabilisierung so im Bereich 110 Dollar, die kann ich mir durchaus vorstellen. Die Aktie lag im Jahreshoch schon, glaube ich, bei über 190 Dollar, ist jetzt schon deutlich zurückgekommen. Damit sollten die Risiken eingepreist sein. Wenn natürlich der Markt generell noch unter Druck gerät, dann könnte das auch nochmal die chinesischen Werte und damit auch Alibaba erwischen. Aber generell, glaube ich, so im Bereich 110, da ist eine erste starke Unterstützung. Wenn die fallen sollte, dann kann es noch bis etwa 90 Dollar nach unten gehen, wobei dazwischen bei 100 Dollar, da ist auch noch mal eine Unterstützung. Also ich sag mal so, zwischen 90 und 110 Dollar kann man sich längerfristig sicherlich eine Alibaba mal anschauen und wenn man denn einen chinesischen Wert in seinem Portfolio möchte, hier sicherlich auch etwas Geld investieren. Mein Favorit in China bleibt nach wie vor Baidu, aber da habe ich zuletzt jetzt auch nicht unbedingt die Sterne mit vom Himmel geholt, um das mal so zu sagen, aber ich halte der Aktie weiter die Treue, weil es für mich, wie gesagt, aus meiner Sicht das günstigste KI- oder AI-Unternehmen der Welt ist. Ja, und damit bin ich für heute schon fast am Ende. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich die neue Community-Abstimmung. Und da habe ich zuletzt natürlich viele Fragen zu KI-Infrastrukturaktien bekommen. In erster Linie Applied Optoelectronics, die ich hier vorgestellt hatte. Dann Astera Labs, wo wir alle ja hoffentlich an Bord waren und nahe der Höchststände zwischenzeitlich aussteigen konnten. Und zuletzt nach einem Kurseinbruch eben auch Fabrinet. Und deswegen möchte ich diese drei Aktien jetzt heute auch zur Abstimmung stellen. Für das nächste Video könnt ihr euch also entscheiden, soll ich die Aktien von Applied Optoelectronics, Kürzel AAOI, von Astera Labs, Kürzel ALAB, also ALAB, oder die Aktie von Fabrinet, Kürzel einfach nur FN, näher unter die Lupe nehmen. Schreibt es gerne hier in dem Video unter die Kommentare und wer dann die Abstimmung gewinnt, der kommt dann am Freitag auf jeden Fall im nächsten Video in einer kleinen Einzelanalyse dran. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. einen Daumen nach oben also und kommentiert und teilt das Video natürlich fleißig und vor allen Dingen vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und beim Sponsor Just Trade vorbeizuschauen. In diesem Sinne sage ich dann für heute nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich an dieser Stelle wie immer, ihr euer Sascha Huber.